B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Mikro begrüßt Sie dazu Matthias von Hellfeld. Mit mir im Studio aus unserer Online-Redaktion ist Anna Kohn. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben heute den ganzen Tag schon das Thema Armut bei uns als Tagesthema in D-Radio Wissen behandelt. Und das wollen wir heute Abend auch noch ein bisschen fortsetzen. Allerdings mit einem etwas anderen Schwerpunkt als denjenigen oder denjenigen, die wir den Tag über bearbeitet haben. Armut ist ja nicht gleich Armut. Wenn man sich hier in Deutschland vorstellt, wer arm ist, dann hat das nichts damit zu tun, wie er in anderen Ländern, beispielsweise in Afrika oder vielleicht auch in Asien und Südamerika, leben muss, wenn er dort arm ist. Wer hier arm ist, bei uns in westlichen Ländern, der lebt nicht gut, keine Frage. Er kann meistens am kulturellen Leben nicht teilhaben und er leidet sehr oft unter sozialen Isolationsängsten oder auch tatsächlicher sozialer Isolation und dadurch hervorgerufen eben auch unter seelischen Qualen. Aber er kann staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. Wir haben, egal ob wir nun arm oder reich sind, deshalb eine bestimmte Vorstellung von Armut oder eben vom Gegenteil, nämlich Reichtum. Aber wie sieht es eben in anderen Ländern aus? Dort gibt es keine oder nur ganz geringe staatlichen Hilfen. Wovon leben die Menschen? Wie verläuft deren Leben dort? Und welche Umstände sind es, die sie ein ganzes Leben lang möglicherweise begleiten? In der jetzigen Ausgabe, der heutigen Ausgabe der Redaktionskonferenz, haben wir uns mit einigen Korrespondenten verabredet, die aus ganz unterschiedlichen Ländern über Armut in jeweils ihrem Berichtsgebiet informieren. Ich hatte eben schon gesagt, die Online-Redaktion ist wie immer in der Redaktionskonferenz natürlich auch vertreten und wir haben bei Google Plus und bei Facebook über den Tag verteilt sehr viele Reaktionen und Einträge bekommen. Anna, welche hast du rausgesucht? Was ist so die Meinung unserer User?
Also auf das Tagesthema heute gab es sehr, sehr viele Reaktionen. Viele User haben vorgeschlagen, dass Bildung ein Weg wäre, gegen Armut anzukämpfen. Schreibt zum Beispiel unser Nutzer Nils Behne, nur Bildung hilft wirklich, denn Bildung ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und ein anderer User, Ludwig Immler, schlägt vor, wirkungsvoller wäre sicherlich, wenn die EU die Exportsubventionen für Nahrungsmittel stoppen würde. Wie erklärt man das einem Bauern, der seine Ernte auf dem Markt nicht mehr verkaufen kann, nur weil EU-Gemüse billiger dort angeboten wird? Also das ist sein Ansatz. Und unser User Erik Urban schreibt, eine globale Wirtschaft, die nicht auf Profitmaximierung um jeden Preis ausgelegt ist. Das wäre eine Lösung, die Armut zu minimieren. Und dann gibt es auch Stimmen, die davon sprechen, dass hier auch so ein gewisser, also wenn wir von Armut in Deutschland sprechen, auch so ein gewisser Eurozentrismus zur Sprache kommt. Zum Beispiel schreibt unser User Peter Scholten auf Facebook, die himmelschreiende Armut in manchen Teilen der Welt, in der so viele Menschen sterben, mit den Problemen in Deutschland zu vergleichen, zeugt von dem hier so oft anzutreffenden Germano- oder zumindest Eurozentrismus. Man kann zwar eh nicht ein Unrecht gegen ein anderes aufrechnen, was aber in vielen Teilen der Welt passiert, hat eine ganz andere Dimension als das Problem Armut in Deutschland. Aber das will hierzulande ja niemand wissen noch hören, weil man dann ja umdenken müsste. Also da ist durchaus, wird so abgewogen, kann man das überhaupt vergleichen, Armut in Deutschland, ist das überhaupt vergleichbar mit dem, was Menschen in anderen Ländern durchmachen müssen. Etwas Ähnliches sagt auch unser User Ludwig Immler, allerdings mit einem etwas anderen Aspekt. Er schreibt, ich sehe mehr Armut an sozialer Wärme und Familie im Westen als in Afrika und Asien. Also immaterielle Werte sozusagen gegen die materielle Situation der Menschen. Und dann haben wir noch einen ganz, ganz langen Kommentar auf Google Plus bekommen, von unserem User Christoph Langewitz, der selber Armut in Afrika und in Südostasien erlebt hat. Und er schreibt, sehr herausfordernd fand ich den sehr deutlichen Unterschied zwischen materiell sehr armen und materiell sehr reichen Leuten, denen ich begegnet bin. In Asien hat er über 6 Monate gelebt und hat an einem Hilfsprojekt mitgearbeitet. In Afrika war er damals für die GTZ noch zuständig. Und in Asien habe ich einer Reisegruppe von Jugendlichen die Bandbreite der Lebens- und Vermögensverhältnisse gezeigt, schreibt er, auf einer Einführungstour. Wir sind in die Viertel der Reichen gefahren. Villenviertel ummauert und mit Stacheldraht und Security-Personal gesichert. Danach gleich in einen der schlimmsten Slums und auf den Müllberg. Armut pur. Kinder, die Müll auf dem Müllberg sammeln, zwischen den großen Bulldozern, meistens barfuß oder mit Badeschlappen durch den gefährlichen und mit Bakterien verseuchten Müll, eitrige Wunden an der Tagesordnung. Für alle Jugendlichen, schreibt er, war das wohl eine Erfahrung, die sie nie vergessen werden. Und nach der Tour gab es wohl einfach Stille und ein Besinnen darauf, wie gut es uns hier doch geht. Also viele unserer Nutzer haben schon so dieses Bewusstsein, in Deutschland ist es doch, auch wenn man vielleicht arm ist oder auch wenn es hier viel Armut gibt, doch noch um einiges besser als in den Ländern, die es sonst noch so auf der Welt gibt.
Ja, sind viele Gedankengänge bei, die wir im Laufe dieser Sendung nochmal wieder aufgreifen werden. Jetzt machen wir, wie das hier auch so üblich ist, noch ein bisschen Musik. Ich habe mal rausgesucht ein ganz, ganz altes Stück von Dire Straits, Sultans of Swing. Immer noch gut. Sultans of Swing, Dire Straits. Unser Thema ist heute Armut. Das machen wir schon den ganzen Tag hier bei D-Radio Wissen. Und wir wollen uns jetzt in der Redaktionskonferenz mit Armut in ganz unterschiedlichen Ländern beschäftigen. Und wir wollen ganz, ganz weit weg beginnen, nämlich in China. Das ist ein sehr weit entferntes Land. Das ist für viele von uns ganz fremd. Die Organisation des Volkes, die Gemeinschaft dort, kommt uns sehr oft sehr fremd vor. Es sind 1,3 Milliarden, sogar etwas mehr mittlerweile, Menschen, die dort leben. Sie haben völlig andere Lebensgewohnheiten, sie haben eine ganz andere Kultur und sie leben wirklich anders als wir. Aber dort gibt es auch Armut. Und wir haben unseren Korrespondenten Markus Rümmele gefragt, der lebt in Shanghai. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie sich denn Armut in China überhaupt zeigt.
Ja, Armut in China ist eine relative Armut, die wird auch von der Regierung genau definiert. Also ganz offiziell ist in China arm, wer pro Jahr weniger als 2300 Yuan verdient. Das entspricht ungefähr 280 Euro. Dann ist man also arm. Auf dem Land immerhin, da leben die meisten Armen, trifft das auf 12,7% der Bevölkerung zu. Das ist also eine relativ große Gruppe. Und mit dieser Summe Geld kann man, wenn überhaupt, vielleicht gerade sich halbwegs ernähren. Also das ist die definierte Armut in China. Grundsätzlich gilt in China, dass es eine sehr große Erfolge gibt bei der Armutsbekämpfung in den letzten Jahrzehnten. Es gibt kaum mehr lebensbedrohliche Armut, also keinen Hunger, der wirklich lebensbedrohlich wäre. Der ist de facto ausgelöscht. Auch bei anderen Armutsindikatoren hat China wirklich große Fortschritte erzielt. Kindersterblichkeit, die war in den 50er Jahren noch 10-mal höher als jetzt und 99% der 15 bis 24-Jährigen können heute lesen und schreiben. Also da hat sich China stark entwickelt, aber es gibt immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, die nicht viel Geld haben. Das größere Problem heute als die Armut selber ist die soziale Spaltung, also dieser große Unterschied zwischen Arm und Reich.
Wenn Sie durch die Straßen von Shanghai oder anderen Städten unterwegs sind, ist Armut dann sichtbar im Straßenbild?
Gerade in einer Stadt wie Shanghai nicht so sehr. Es gibt zwar Bettler, wobei ich da immer den Eindruck habe, dass da auch mafiöse Strukturen, Bettlerstrukturen dahinter stecken. Es wird in China generell und auch in den Städten nicht geduldet, dass Armut allzu offen auftritt. Es werden keine Slums geduldet. Es gibt in einer Stadt wie Shanghai, die 23 Millionen Einwohner hat, in dem Sinne keine Slums. Es gibt in der Innenstadt immer noch Gegenden, wo die Leute ohne fließend Wasser, ohne all solche Dinge leben, also wo wirklich der Lebensstandard und der Wohnkomfort sehr furchtbar ist. Aber es gibt nicht diese himmelschreiende Armut hier sichtbar, wie man die vielleicht aus Indien oder anderen Ländern kennt.
Sie haben gerade gesagt, ungefähr 280 Euro pro Jahr. Wie leben Arme in China mit dieser Summe?
Also man muss dazu sagen, Arme leben vor allem auf dem Land. Also die größte Armut ist auf dem Land. Das sind also Bauern, die verdienen dort vielleicht im Monat heute, das ist auch mehr geworden, 70 Euro, 80 Euro im Monat. Die leben dort wirklich noch wie in ganz uralten Zeiten. Also die haben keinerlei Maschinen für ihren Ackerbau. Die leben von dem, was sie dort anbauen, können ein bisschen was verkaufen. Die leben in einfachen Häusern, Lehmhütten, da gibt es kein fließend Wasser, da gibt es eine Dorftoilette auf einem matschigen Weg im Dorf. Also die leben wirklich in einem vorindustriellen Zeitalter und auch mit der Ernährung ist es knapp, das ist ganz klar. Also das sind arme Menschen, die aber, wie gesagt, in der Regel nicht so arm sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie essen sollen. Das kommt nur noch sehr selten vor.
Gibt es denn staatliche Unterstützung für Leute, die, ich sag mal, an der unteren Einkommensskala angelangt sind?
Ja, früher hat ja der Staat in China, im kommunistischen China, sowieso für alle gesorgt. Also es gab diese berühmte eiserne Reisschale. Das war noch so, als es die großen Staatsbetriebe alle gab. Die haben für alles gesorgt, eben auch dafür, dass zumindest jeder genug zu essen hatte. Das hat sich zum Großteil aufgelöst. Viele Leute sind da quasi ins Nichts gefallen. Jetzt seit einigen Jahren wird wieder sozusagen nach einem Ersatz gesucht, also ein Sozialsystem aufzubauen, was den Leuten hilft. Es gibt auch so etwas Ähnliches wie eine Sozialhilfe, das nennt sich hier Sicherung des Existenzminimums. Das ist so eine Mischfinanzierung, die Zentralregierung und die lokalen Regierungen, die zahlen da gemeinsam und das ist je nach Ort unterschiedlich hoch. Im Durchschnitt, habe ich jetzt gelesen, sind das so knapp 30 Euro im Monat, was man da kriegen kann. Aber da muss man wirklich schon sehr, sehr arm sein, um das zu bekommen und dieses Geld reicht eigentlich auch nicht, um sich zu ernähren. Also stattdessen, was China macht und auch erfolgreich tut, das ist ja eher so eine Art Armutsvermeidung. Also die Löhne für die Arbeiter steigen an, die Mindestlöhne, die festgeschrieben sind, pro Jahr um 15%, 20%, da sind schon große Steigerungen da. Es werden auch Sozialsysteme Stück für Stück aufgebaut, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, das steckt aber alles noch in den Kinderschuhen und geht sehr langsam. Was der Staat allerdings nicht tut, und das ist für viele Chinesen eigentlich das drängendste Problem, was sie auch zumindest am wütendsten macht, das ist, der Staat tut nichts gegen diese soziale Spaltung. Die wird eher immer größer. Es gibt hier Leute, die problemlos 1.000 Euro für eine Flasche Wein ausgeben und gleichzeitig gibt es den Bauern in Guizhou, der eben nur 60, 70 Euro im Monat verdient.
Ganz kurz zum Schluss gefragt, welche Gründe führen zu diesem irrsinnigen Auseinanderdriften der Gesellschaft?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich erstmal ein ganz kapitalistischer Grund. China hat sich geöffnet. Es gibt viele Wirtschaftsmöglichkeiten und manche, die eben zur rechten Zeit am rechten Ort sind, vielleicht dann auch in China immer noch die rechten Beziehungen haben, die können sich da sehr frei und sehr schnell entwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt halt diesen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Das heißt, es gibt diese städtischen Regionen, die sich wahnsinnig schnell entwickelt haben an der Küste und das Land lebt einfach noch mal 50 Jahre zurück. Also das sind solche Gründe. Ein anderer, auch wichtiger Grund ist sicherlich, dass es in China eben einen Staat gibt, der von einer Partei regiert wird und wo die Leute, die an der Macht sind und die den Zugang zur Macht haben, auch Zugang zu den Ressourcen haben und sich häufig auch schamlos bereichern.
Das soziale System in China entwickelt sich auseinander in die Armen einerseits und das sind sehr viele und wenige, aber immer mehr werdende ganz Reiche. Das war der ARD-Korrespondent Markus Rümmle. Der lebt in Shanghai und da war es natürlich naheliegend, bei der Auswahl der nächsten Musik auf Katie Melua zu kommen, die ganz viele Fahrräder in Peking gezählt hat. 9 Million Bicycles in Beijing. Ein Song von Katie Melua. Armut ist das Thema dieser Redaktionskonferenz. Wir waren eben in China und jetzt blicken wir mal nach Afrika. Afrika ist ja in den Vorstellungswelten von vielen Menschen ein sehr armer Kontinent. Oft berichten wir ja auch davon, dass es Dürrekatastrophen gibt. Nicht selten sind es auch politische Katastrophen, die das Land heimsuchen, es ausplündern und die Menschen leiden lassen. Und viele Menschen leben eben aus diesen und vielleicht auch noch aus anderen Gründen in Armut. Ich habe heute Nachmittag mit unserer Korrespondentin Anje Diekans gesprochen. Sie lebt in Nairobi in Kenia und ich habe sie zu Anfang gefragt, wie eigentlich Armut in Kenia definiert wird.
Naja, die Armutsdefinition ist hier nicht anders, als sie auch anderswo auf der Welt ist. Bloß hier gibt es vielleicht mehr Menschen, die tatsächlich dann unter diese Armutsgrenze fallen. Also man sagt ja immer noch, Menschen, die weniger als $1 pro Tag haben oder $1,25, die sind tatsächlich arm, die haben nicht genug zu essen. Und davon gibt es allein hier in Nairobi zigtausend in den Slums. Davon gibt es viele in den nördlichen Regionen von Kenia, wo Halbwüste ist, wo kaum etwas geerntet werden kann und wo die Menschen immer wieder auf Lebensmittellieferungen angewiesen sind. Und die gibt es, je nachdem, wie das Klima so mitspielt, auch durchaus noch in anderen Regionen Kenias, so wie eben im vergangenen Jahr, als wir hier ja auch dann weite Regionen hatten, wo es lange, lange nicht geregnet hat und wo insgesamt hunderttausende Menschen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen waren.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie leben arme Kenianerinnen und Kenianer?
Naja, wenn man dann jetzt hier mal in die Slums guckt, in Nairobi, von denen es wirklich viele gibt und die auch immer mehr wuchern. Der bekannteste davon ist wohl Kibera, wo es lange Zeit hieß, das ist der größte Slum Afrikas. Dort leben 1 Million Menschen. Es sind dann wohl doch deutlich weniger. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein riesiges Gebiet hier in Kenia. In manchen Teilen haben die Menschen dort durchaus noch gemauerte Häuser. Also das ist dann schon noch Luxus. Der größte Teil von Kibera, da leben die Menschen aber einfach in den typischen Wellblechhütten. Und das sind wirklich ganz kleine, zugige Dinger, vielleicht dann so 5, 6 Quadratmeter, wo ganze Familien zusammengepfercht sind. In den Hütten ist da nicht mehr als ein Bett, wo alle zusammen schlafen und dann vielleicht noch die paar Habseligkeiten, die die Familie so hat. Etwas Kochgeschirr dann vielleicht, um die kargen Mahlzeiten zuzubereiten. Gerade in der Regenzeit ist das auch wirklich kalt da einfach. Also Nairobi ist, anders als man von Afrika denkt, durchaus auch manchmal recht kühl. Das ist dann natürlich auch etwas, wo sich viele erkälten, wo viele krank werden. Und auch sonst ist natürlich, sind die Slums einfach ein Hort von Krankheiten. Es gibt kein richtiges Abwassersystem. Da sind dann wirklich diese stinkenden Kanäle dazwischen, wo eben alle dann auch tatsächlich ihre Geschäfte erledigen. Es gibt die sogenannten Flying Toilets, also Plastiktüten, in die die Menschen ihr Geschäft machen und die dann einfach rausschmeißen auch. Also überall, um das jetzt mal so vielleicht zu sagen, in Kibera tritt man tatsächlich in die Scheiße. Und das ist wirklich natürlich, da werden Krankheiten en masse übertragen.
Sie leben in Nairobi, der großen Stadt. Wie macht sich bei Ihnen in der näheren Umgebung Armut bemerkbar oder kriegen Sie davon nichts mit?
Also hier vom Studio muss ich nicht weit gucken. Also hier in Nairobi treffen auch Reich und Arm immer sehr nah aufeinander. Und wir sind hier in einem Viertel, wo auch Botschaften sind und wo schöne Wohnhäuser sind. Und dann gibt es einen Zaun. Es gibt so ein bisschen freie Fläche und dahinter beginnt dann auch schon der nächste Slum. Und das ist auch in anderen Teilen von Nairobi so. Also hier treffen Arm und Reich sehr nah aufeinander. Jetzt zum Beispiel zum 3. Oktober war wieder ein Fest an der deutschen Botschaft hier in der Residenz der Botschafterin und auch da guckt man dann vom Garten in den nächsten Slum. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr nah aufeinander und das bedeutet natürlich auch, dass es viel Kriminalität gibt, weil die Menschen, die dann in den Slums leben, manchmal auch etwas vom Reichtum der Reichen abhaben wollen.
Gibt es große Unterschiede zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten?
Erstmal kommen natürlich immer mehr Menschen nach Nairobi, weil es auch auf dem Lande hier in Kenia natürlich oft keine guten Jobmöglichkeiten gibt, weil sie sich Chancen ausrechnen in Nairobi. Bei den meisten werden dann aber die Träume, die sie oder die Hoffnung, die sie sich da gemacht haben, schnell enttäuscht. Die landen dann eben in den Slums. Und auf dem Lande ist die Armut schon etwas anders als in Nairobi. Also da haben die Menschen häufig dann ja zumindest noch ihr kleines Feld, wo sie so ein bisschen was anbauen können und sie haben vielleicht noch ein paar Hühner, sodass sie da zumindest so sich ein wenig ernähren können. Aber andererseits ist das natürlich auch so, dass dann Dürren oder andere Katastrophen halt die ländlichen Regionen sehr viel schneller treffen. Also wenn die Maisernte schlecht ausfällt, dann gibt es eben viele, viele Menschen auf dem Lande, die dann von heute auf morgen auch arm sind. Also arm im Sinne von, dass sie nicht genug zu essen haben.
Sie haben jetzt schon ein paar Gründe für Armut und ärmliche Verhältnisse genannt. Gibt es strukturelle Gründe?
Natürlich ist Kenia an sich eigentlich ein Land, wo niemand arm sein müsste. Also es gibt eigentlich viel, was hier tatsächlich auch Gewinn bringt. Kenia exportiert Kaffee, exportiert Tee, exportiert Blumen. Und auch im vergangenen Jahr, als in einigen Teilen Kenias die Menschen gehungert haben, gab es in anderen Teilen Rekordernten. Also da kann man sehen, es sind ganz entscheidend sogar strukturelle Probleme, die hier dazu beitragen, dass so viele Menschen in Kenia immer noch arm sind. Und es geht hier auch viel schneller aus der Mittelschicht wieder in die Armut abzustürzen. Also Kenianer, die es dann vielleicht irgendwie geschafft haben, die einen Job haben und dann so umgerechnet vielleicht 300, 400 Euro im Monat verdienen, die können davon dann vielleicht ganz gut leben. Aber wenn sie dann ihren Job wieder verlieren, dann haben sie keine Rücklagen und dann geht es von heute auf morgen halt tatsächlich wieder nach ganz unten. Zumal es dann eben auch niemanden gibt, der ihnen hilft. Also so etwas wie dann Arbeitslosengeld, Hartz IV oder irgendwie solche Maßnahmen, die es dann in Deutschland gibt, die gibt es hier in Kenia eben nicht. Also da ist jeder dann auf sich selbst angewiesen.
Damit erübrigt sich meine letzte Frage, die ich hätte. Gibt es staatliche Hilfen?
Ja, das gibt es in der Form, dass der Staat dann tatsächlich sagt, ich verstehe das, du hast jetzt keinen Job mehr, ich gebe dir mal etwas Geld. Das gibt es in Kenia nicht. Es gibt natürlich dann schon Hilfsprojekte, die zum Teil auch dann von kenianischer Seite mitfinanziert werden. Aber mehr sind das dann tatsächlich natürlich immer noch Gelder aus dem Ausland von Entwicklungshilfeorganisationen, die dann hier nach Kenia fließen, um den Menschen zu helfen.
Soweit unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekans, mit der ich heute Nachmittag schon gesprochen hat. Sie hat uns berichtet, dass es in Kenia zumindest strukturelle Gründe gibt, die bei einem Teil der Bevölkerung zumindest für Armut sorgen. Bevor wir das Thema weiter vertiefen, gibt es jetzt erstmal Seal auf die Ohren. Crazy. Crazy war das aus dem Munde von Seal. Unser Thema heute in der Redaktionskonferenz ist Armut und wir waren eben in Afrika und wir bleiben jetzt auch in Afrika und wir gehen jetzt einmal ganz runter in den Süden dieses Kontinents. Dort befindet sich, wie man aus der geografischen Lage schon rückschließen kann, das Land Südafrika. Dieses Land hat Jahrzehnte unter der Apartheid gelitten, also unter der rassistisch motivierten Herrschaft der weißen Minderheit über die schwarze Mehrheit. Das ist seit einigen Jahren Gott sei Dank vorbei, die Apartheid ist beendet, dennoch gibt es sicher viele Menschen in Südafrika, die arm sind und vielleicht noch an den Langzeitfolgen dieser Apartheid zu leiden haben. Diese Frage und andere möchte ich jetzt klären mit Leonie March. Sie ist Südafrika-Korrespondentin und sie ist uns aus Durban am Indischen Ozean, also an der Ostküste Südafrikas, jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Erzählen Sie mal, wie sieht so ein Township aus?
Also so ein Township, vielleicht erstmal zum Verständnis, Township bedeutet nicht Armut, das ist ja ein Konstrukt der Apartheid und da gibt es inzwischen doch einige, die es in diesen Townships zu etwas Wohlstand gebracht haben. Dann gibt es andere, die wohnen in neu gebauten kleinen Häusern, die der Staat gebaut hat und dann gibt es die ganz Armen und ich glaube, über die reden wir heute und die leben in den sogenannten Squatter Camps, das sind dann Viertel in den Townships und da müssen Sie sich vorstellen, das sind Hütten, die aus allem, was die Leute finden konnten, irgendwie zusammengebaut worden sind, also aus Pappkartons, aus Wellblechstücken und so weiter. Wenn man dann da reingeht, ist es erstmal wahnsinnig dunkel. Dann liegt da oft nur eine Schlafmatte auf dem nackten Boden für die ganze Familie und also wirklich nur ganz wenig Habseligkeiten. Viel Platz gibt es nicht, weder drin noch draußen. Es gibt also so ganz enge Gassen durch diese Hütten durch. Man versteht wirklich, wenn man in so einer Hütte sitzt, jedes Wort von den Nachbarn, von den Leuten auf der Straße. Man kann diese Hütten nicht richtig abschließen. Das ist natürlich angesichts der hohen Kriminalität in diesen Townships fatal. Also gerade Frauen und Mädchen erzählen einem da immer wieder, dass sie wirklich Tag und Nacht Angst haben, überfallen zu werden oder vergewaltigt zu werden. Es gibt kein fließend Wasser. Es gibt Strom nur illegal aus den Überleitungen. Es gibt nur Gemeinschaftstoiletten. Da müssen Sie sich vorstellen, da gehen Sie irgendwie dann zu 50 auf so eine Toilette, können sich vorstellen, wie das riecht. Man kann die nicht abschließen. Und zum Beispiel, wenn man nach Kapstadt fährt, da liegen die Townships in so Senken. Das sind wie so Salzwannen. Und wenn es da regnet, und das tut es häufig im Winter, dann sind diese ganzen Hütten auch noch überschwemmt. Also das ist wirklich furchtbar. Und das kann man sich als Europäer wirklich kaum vorstellen.
Wie viele Menschen sind davon betroffen?
Es sind viele, also genaue Zahlen gibt's nicht, weil diese gerade diese Squatter Camps, das sind illegale Siedlungen, da zählt keiner genau. Südafrika hat jetzt letztes Jahr gerade erst eine Volkszählung gemacht und vielleicht gibt's da dann ein bisschen mehr Klarheit, aber ich würde sagen, so über den Daumen ungefähr, also in den Townships bestimmt über die Hälfte der Bevölkerung und in diesen Squatter Camps bestimmt ein Viertel, also mindestens.
Wie reagiert denn der südafrikanische Staat auf diese Zustände?
Also Südafrika ist ja eigentlich auch ein reiches Land, ne? Und was die Armut hier so extrem macht, das ist dieser wirklich, ich würde sagen, brutale Unterschied zwischen arm und reich. Vielleicht dazu auch nur kurz ein Bild. Also wenn man in Johannesburg zum Beispiel ist, in Sandton, das ist das Wirtschaftsviertel, da glitzert alle, da gibt's ein Nobel-Einkaufszentrum, da kann man Dolce und Gabbana kaufen und so weiter. Und dann geht man nur über eine Brücke und man ist mitten in Alexandra und Alexandra ist wirklich ein schreckliches Township. mitten in der Stadt, bitterarm. Und da gibt es überhaupt nichts. Diese Unterschiede, das versucht der Staat natürlich irgendwie zu reduzieren. Da gibt es viele Programme seit dem Ende der Apartheid, viele Strategien. Da wurden zum Beispiel kleine Häuser gebaut, damit die Leute eben nicht mehr in diesen Squatter-Camps leben müssen. Da wurde Strom und Wasser in diese Viertel gelegt. Da wurden Schulen, also Schulgebühren erlassen zum Beispiel. Und es gibt auch Sozialleistungen, was es ja in vielen Entwicklungsländern nicht gibt, nur in Südafrika ein Schwellenland. Und hier gibt es zum Beispiel dann Geld, wenn man Kinder hat, wenn man Pflegekinder hat, und die Alten kriegen eine kleine Rente. Aber das ist nicht so wie Sozialhilfe in Deutschland oder Hartz IV in Deutschland, sondern das reicht wirklich gerade, um irgendwie einigermaßen Essen auf den Tisch zu bringen, und das war es dann.
Klingt wirklich wie ein Bericht aus einer anderen Welt. Bei mir im Studio ist Anna Kohn aus unserer Online-Redaktion, die hat hier so noch eine Frage.
Genau, mich würde mal interessieren, auf der einen Seite gibt es natürlich die Strategien des Staates, gut, der tut so ein bisschen was dafür, aber wie ist denn das Bewusstsein der Reichen dort? Also ist denen bewusst, wie privilegiert sie da leben? Wie ist das Verhältnis zwischen Reich und Arm?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich die einen, die wohnen in den ehemals und noch immer hauptsächlich weißen Vororten hinter ihren hohen Mauern. Da kommt dann die sogenannte Maid, also die Magd, das ist also auch noch ein Begriff aus dem Mittelalter, die schwarze Hausangestellte, kommt da und putzt und geht danach wieder nach Hause in ihr Township. Und die Familie hat keine Ahnung, wie die Leute da eigentlich leben. Die schieben das dann natürlich immer auf die Kriminalität. Die sagen, wir können da nicht hin, da ist es viel zu gefährlich. Aber nun weiß man als Reporter, dass man da durchaus hin kann und nicht direkt um die Ecke gebracht wird. Andere engagieren sich schon sozial sehr, und es gibt natürlich auch eine wachsende schwarze Mittelschicht, und da gibt es wirklich viele, die auch was tun für die Gegenden, aus denen sie ursprünglich stammen und so weiter.
Ich habe am Anfang gesagt, dass es möglicherweise Langzeitfolgen und Langzeitschäden der Apartheid sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt bedingt, würde ich sagen. Also natürlich gibt es strukturelle Probleme. Also schwarze und farbige Südafrika wurden ja wirklich ausgegrenzt. Das heißt, da gab es eine Ghettoisierung, da gab es die sogenannten Homelands, da gab es die sogenannten Townships, also Stadt und Land dann wieder unterschiedlich. Da wurden Leute, also wenn man es mal krass sagen will, schlicht dumm gehalten und in Armut gehalten, damit sie nicht aufmucken konnten. Also Schulbildung auch nur ganz, ganz reduziert. Und natürlich lassen sich diese ganzen strukturellen Probleme, also auch Strom, Wasser, Straßen und so weiter, nicht von heute auf morgen lösen. Aber nun muss man sagen, die ersten demokratischen Wahlen waren 1994, das ist also eine ganze Ecke her, und man kann fragen, warum wirklich viele Südafrikaner immer noch in Armut leben, und das fragen sich die Leute hier inzwischen auch zunehmend. Es gibt also wirklich fast wöchentlich Proteste in diesen Townships, wo die Leute sagen, wir wollen Toiletten, wir wollen Wasser, wir wollen Strom. Also ganz, ganz grundsätzlich Dinge. Und ein Thema ist auch noch die Bildung. Also wenn man in Schulen geht, gerade in dörflichen Regionen, dann ist es wirklich fatal, was man da sieht.
Letzte Frage. Der Unterschied zwischen Städten und dem Land, ist der sehr groß?
Ja, der ist groß. Also es ist schwer zu sagen, ob die Leute in den Städten ärmer sind als die auf dem Land. Aber ich würde sagen, die Armut ist eine andere. Also in den Städten, Squatter-Camps, alles sehr nah beieinander, hohe Kriminalität und so weiter. Auf dem Land haben die Leute natürlich mehr Platz. Da leben die traditioneller. Das ist dann oft so ein Kral mit mehreren kleinen Rundhütten. Die Leute haben kleine Felder, auf dem können sie Gemüse anbauen und so weiter. Aber es gibt halt keine Möglichkeit, irgendwo Geld zu verdienen auf dem Land. Also es gibt einfach keine Jobs, und eine Reise in die Stadt kann ewig dauern. Südafrika ist ein riesig großes Land, das ist ungefähr, glaube ich, 3,5 mal so groß wie Deutschland. Gerade in den ehemaligen Townships gibt es nur wenige geteerte Straßen, kein öffentliches Verkehrssystem. Es ist also sehr teuer zu reisen, und es gibt wenig Schulen, gerade weiterführende Schulen, wenig Kliniken und so weiter. Das heißt, man ist da wirklich isoliert und in der Armut tatsächlich gefangen.
Leonie March war das mit Informationen aus Südafrika. Aus Durban war sie uns zugeschaltet. Vielen Dank. Wir machen weiter mit einer kleinen Musik. Like a Hobo, Charlie Winston. Like a Hobo, Charlie Winston. Unsere nächste Station in unserer Rundreise führt uns nach Marokko. Es ist eines der Länder, die von unseren Korrespondenten in Rabat beobachtet werden. Marc Dugge ist jetzt von dort zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn Armut in Marokko? Wie definiert man das dort?
Ja, Armut in Marokko ist natürlich ganz vielgestaltig. Armut ist allgegenwärtig, sichtbar im Straßenbild jeden Tag. Sie sehen abgerissene Gestalten auf den Straßen. Sie sehen die Frauen, die Taschentücher verkaufen, an den Ampeln Kinder auf den Schultern tragend. Oftmals nicht deren eigene Kinder, sondern diese Kinder sind gemietet, damit noch ein bisschen mehr Mitleid geheischt wird. Natürlich aus einem ganz schrecklichen Hintergrund heraus. Armut ist wirklich allgegenwärtig und in verschiedensten Formen. Es gibt die extreme Armut, Menschen, die in den Slums leben, hier in den Städten, Menschen, die auf dem Land in schlimmsten Verhältnissen leben. Und es gibt die Armut, die nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist, aber die trotzdem da ist und die spürt man.
Kann man sagen, ungefähr wie viele Menschen davon betroffen sind?
Also man sagt, 19% der Marokkaner sind in Armut. Das ist eine hohe Zahl. Es könnten noch viel mehr sein. Die Armut ist in den letzten Jahren interessanterweise nicht zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote ist zwar etwas zurückgegangen, aber nicht die Armut. Das Auseinanderklaffen in dieser Gesellschaft, das ist ganz, ganz deutlich geworden in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr reiche, sehr reiche Menschen, das merkt man. Und es gibt aber auch immer mehr arme Menschen. Und so kommt es, dass man dann schon mal einen Maserati neben einem Eselskarren auf der Straße parken sieht.
Also gleiche Information, die wir eben von Leonie March aus Südafrika bekommen haben und vorhin von Markus Rimmel, der uns über China berichtet hat, eben auch das Auseinanderdriften von Arm und Reich. Gibt es Unterschiede zwischen den Metropolen in Marokko einerseits und ländlichen Gebieten andererseits?
Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Land haben wir es mit einer Armut zu tun, an die Menschen oft auch fast gewöhnt sind. Dort sind die Menschen eben abhängig von den Witterungsbedingungen, von den Ernten. Ist es ein trockenes Jahr, werden sie hart getroffen. Ist es ein besonders nasses Jahr, werden die Ernten vernichtet, sind sie auch hart getroffen. Also sie leben im Prinzip von Jahr zu Jahr. Sie leben von ihrem eigenen Feld vor der Tür. Und sie leben vom Nötigsten. Viele Menschen haben immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 15% der Bevölkerung, um genau zu sein. Menschen erfrieren auch immer noch in ihren Wohnungen. Haben wir auch dieses Jahr wieder gehört aus dem Atlas. Also es ist manchmal atemberaubend, was man aus Marokko, aus den ländlichen Gebieten hört. In den Städten ist die Armut eine andere. Dort manifestiert die sich vor allen Dingen in den Bidonvilles, also den Slums der Großstädte, Casablanca ganz besonders. Das ist eine Armut, wo Menschen versuchen, sich durchzuschlagen. Menschen sind mit der Hoffnung in die Städte gekommen, hier Beschäftigung zu finden, Arbeit zu finden und werden dann bitter enttäuscht, müssen sich dann irgendwie durchs Leben schlagen. Und wenn man das mit ansieht, das ist schon ziemlich grauenhaft.
Wir haben eben aus Südafrika von den Squattercamps in den Townships gehört und den wirklich ärmlichsten Verhältnissen dort. Wie lebt man als armer Mensch in Marokko? Gibt es auch solche Lager geradezu oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wenn man arm ist in Marokko, wird man erstmal versuchen, sich auf seine Familie zu verlassen. Mhm. Die Familie ist im Prinzip das soziale Netz, was einen auffängt, wenn es einem schlecht geht. Gesetzt den Fall, man hat dieses Netz und man hat also Verwandte, die einen erstmal beherbergen können, auch finanziell unterstützen können. Diese familiäre Solidarität, die ist ganz typisch hier auch für die arabische, aber auch für die afrikanische Welt. Schlimm ist es natürlich für Alleinstehende. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich mich irgendwie anders durchs Leben schlagen. Die Ärmsten tun das mit Tagesjobs, versuchen sich irgendwie Geld zu verdienen. Frauen oft als Putzhilfen, als Haushaltshilfen werden da oft ausgebeutet, haben eigentlich keinerlei Rechte. Und das Leben wird immer schwieriger für sie, auf dem Land wie in der Stadt. Denn die Preise sind in Marokko immer mehr angezogen in den letzten Jahren. Die Lebenshaltungskosten sind hoch und die Perspektiven sind nicht mehr geworden. Auch nicht für junge Menschen. Hier ist die Arbeitslosigkeit auch ganz besonders hoch. 50% sagt man bei 15- bis 29-Jährigen, die Perspektiven fehlen. Und deswegen wollen eben viele auch nach Europa.
Gibt es Gründe für diese Armut? Sind das strukturelle Gründe oder was ist der Auslöser für diese heftige Armut?
Ja, die Gründe sind vielfältig.
Das ist das Schöne an einer Live-Sendung. Auf einmal ist die Leitung weg und man guckt sich ganz entsetzt an und fragt sich, wo ist er denn nur? Er kommt jetzt, glaube ich, auch nicht wieder, weil es ist so tot in dieser Leitung. Das glaube ich und der Kollege Andreas Räder in der Technik, der nickt auch schon. Der wird jetzt versuchen, ihn anzurufen oder nicht. Doch, er nickt. Dann machen wir jetzt einfach einen kleinen Talk hier unter uns.
Sehr gern.
Hat sich was bei Facebook getan?
Nee, da sind keine weiteren Kommentare dazugekommen. Ich finde es auch sehr schade, dass er gerade jetzt abgebrochen ist, weil ich gerne auch noch gewusst hätte, ob es irgendwas gibt, was der Staat dagegen tut. Also was Leonie eben von Südafrika erzählt hat, gibt es sowas auch in Marokko? Das wäre die Frage.
Ich sehe jetzt Sprechbewegungen hinter der Scheibe. Das heißt, Andreas ist erfolgreich und hat möglicherweise den Kollegen Marc Dugge jetzt am Telefon.
Zeigt uns den Daumen hoch. Sieht gut aus.
Da ist er wieder.
Hallo.
Welcome back.
Welcome back. Die Frage, die uns noch offen blieb am Schluss sozusagen, gibt es staatliche Maßnahmen, gibt es Hilfen für diese armen Menschen?
Ja, natürlich, der Staat versucht schon, gegen diese Armut vorzugehen. Es gibt staatliche Programme zur Armutsbekämpfung, beispielsweise indem Sozialwohnungen gebaut werden, versucht wird, diese Slums wirklich einzuebnen, Menschen Anreize zu geben, in normalere Wohnverhältnisse zu gehen. Es wird viel auch in die Schulbildung investiert, auch da wird viel getan. Und es werden eben auch Grundnahrungsmittel subventioniert, zum Beispiel Brot. Auch Benzin wird subventioniert oder Gas, damit die Menschen über die Runden kommen. Und sobald diese Subventionen so ein bisschen gesenkt werden und die Preise etwas hochgehen, merkt man das sofort. Es gibt sofort Aufstände. Da merkt man auch, wie volatil das alles ist. Nichtsdestotrotz, es ist ein strukturelles Problem, die Armut in Marokko. Das weiß man. Sie hängt zusammen mit der Bildung. Sie hängt zusammen mit der hohen Rate der Analphabeten und das ist ein Problem, was sich natürlich nicht in kurzer Zeit in den Griff bekommen lässt.
Informationen auf unterschiedlichen Wegen zu uns gekommen sind das gewesen von Marc Dugge, unserem Korrespondenten aus Rabat, und wir machen jetzt bis zu den Nachrichten Eric Clapton, Tears in Heaven. Und zwar um 19 Uhr und das ist die Nachrichtenzeit. Heute werden diese dargebracht von Sophie Stiegler.
Hallo. Hi. Genau, ich habe uns 5 Themen mitgebracht, die uns heute den Tag über beschäftigt haben, so das Wichtigste des Tages. Und vor allem heute Nachmittag hat uns das Verhalten der Türkei in Bezug auf Syrien beschäftigt. Die Türkei oder ein türkischer Ort wurde ja beschossen von Syrien aus mit Granaten. Es sind 5 Menschen gestorben und die Türkei hat jetzt heute erstmal gesagt, dass sie möchten keinen Krieg mit Syrien führen. Das freut uns schon mal. Aber das türkische Parlament hat reagiert und grundsätzlich Einsätze der türkischen Armee im Nachbarland gebilligt. Erstmal für 1 Jahr und wieder hieß es, es soll kein Freibrief für einen Krieg sein, aber es durchaus soll es der Abschreckung eben dienen, dass die Syrer das nicht mehr machen.
Darf man jetzt davon ausgehen, dass 1 Jahr lang das türkische Militär den Freibrief hat, nach Syrien zu schießen?
Naja, okay. Freibrief, ob sie davon so viel Gebrauch machen werden, möchte ich bezweifeln. Ich glaube, wenn sie selbst nicht mehr beschossen werden, haben sie nicht viel Legitimation, einfach jetzt das Nachbarland zu beschießen. Ganz ähnlich ist es im Nordirak. Allerdings passiert es da durchaus ab und zu, dass die Türkei gegen die Kurden dort, vor allem die PKK, die verbotene Arbeiterorganisation, vorgeht. Wie das jetzt genau in Syrien aussieht, das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Aber ich glaube, erstmal ist die Türkei nicht daran interessiert, dass sie in den Konflikt sehr reingezogen wird. Dementsprechend, glaube ich, halten sie sich damit erstmal zurück. Genau, das hat uns sehr viel beschäftigt, war auch jetzt die letzten Sendungen Aufmacher. Dann heute Morgen hat uns natürlich noch beschäftigt das TV-Duell zwischen US-Präsident Barack Obama und seinem republikanischen, der gerne Alternative sein möchte, mit Romney. Wie das eben so ist, hinterher gibt es eben diese Umfragen, wer hat jetzt gewonnen und so, wer hat sich besser präsentiert. CNN hat unter anderem eine Umfrage gemacht und es hieß eben, dass Romney sich wohl doch besser präsentiert hat. Er hatte keine Aussetzer, wie manche vielleicht vorher befürchtet haben, sondern war ganz schlagfertig und hat sich auf die Fakten berufen, gesagt, Amerika geht es gerade sehr schlecht und daran sei natürlich Obama schuld. Obama hat wiederum gesagt, dass das, was Romney als Kur vorschlägt, ungerecht ist und natürlich vor allem die besser Bemittelten bevorzugt, und so haben sie sich eben da, ich glaube, 1,5 Stunden ungefähr lang auseinandergesetzt. Genau, das war das. Das war gestern Abend Ortszeit, heute früh unsere Zeit. Dann haben wir uns noch mit einem eher abseitigeren Thema beschäftigt. Und zwar geht es um einen marokkanischen Hafen, der ein bestimmtes Schiff nicht reinlassen wollte. Und zwar gehört dieses Schiff der niederländischen Organisation Women on Waves. Und auf diesem Schiff werden in internationalen Hoheitsgewässern Abtreibungen durchgeführt. Und Marokko ist eben damit nicht einverstanden und hat eben dem Schiff sozusagen die Einfahrt verweigert. Sagt allerdings bisher Women on Waves nur. Mhm. Genau. Dann habe ich noch was mitgebracht zu den AKW-Stresstests, die heute veröffentlicht wurden von der EU-Kommission. Auszusetzen hatten sie an fast allen Kraftwerken in Europa oder in der EU etwas, aber abgeschaltet werden müsste keines aufgrund dieser Mängel, sondern die könnten alle behoben werden. Unter anderem geht es um Erdbebensicherheit. Und daraufhin hat Günther Oettinger, der EU-Energiekommissar, gesagt, er möchte gerne eine Pflichtversicherung einführen für die AKW-Betreiber im Falle eines nuklearen Unfalls, dass eben auch zum Beispiel die Opfer entschädigt werden. Wer das allerdings letzten Endes zahlt, hat er auch gesagt, und zwar sind das natürlich die Stromabnehmer, das sind wir.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht.
Genau, das waren so die wichtigsten Themen heute, würde ich sagen.
Und ihr habt ja auch immer Sachen, da diskutiert ihr drüber, die schaffen es dann aber irgendwie nicht in die Sendung hinein.
Genau, ich habe zum Beispiel etwas aus Venezuela mitgebracht. Da geht es um die Wahlen, die dort bevorstehen und um Reporter ohne Grenzen, die sich beschweren, dass gerade kurz vor der Präsidentenwahl die Pressefreiheit noch mehr eingeschränkt wird als sonst. Allerdings wird eben umfassend dargestellt, dass das eigentlich ohnehin schon so eine Tendenz war, die sich in den letzten Jahren verfolgen ließ. Also der Präsident Hugo Chavez hat seine eigene Sendung, Allo Presidente heißt die. Und seine sämtlichen Ansprachen müssen auf allen Rundfunksendern in voller Länge ausgestrahlt werden. Angeblich laut Reporter ohne Grenzen eben 4 Stunden pro Woche.
Fairer Wahlkampf nennt man das, oder?
Genau. Und aber auch seit 2010 wird das Internet sehr stark überwacht in Venezuela und das ist so ein schleichender Prozess und hat jetzt vielleicht mit den Präsidentenwahlen nicht unbedingt so viel zu tun. Das wäre eher was, was man sich in einem Beitrag vielleicht näher anschauen könnte, wie es da ausschaut. Mhm. Aber nicht akut jetzt für uns, für die Nachrichten. Dann noch ein Thema, das sozusagen Wissen gewesen wäre. Und das auch sehr viel in praktisch allen Medien aufgenommen wurde. Und zwar geht es mal wieder um Facebook und wie viele Nutzer Facebook hat. Und laut dem Unternehmen haben sie jetzt die Schwelle von 1 Milliarde Nutzer überschritten. Und dann haben eben alle möglichen Medien Rechnungen angestellt. Unter anderem hier die Agentur AFP hat gesagt, wenn jetzt Facebook ein Land wäre, mit sozusagen den Nutzern als Bewohnern, dann läge es auf Platz 3 sozusagen nach Anzahl der Bewohner hinter China und Indien. Ja, aber die Überlegung in der Wissensredaktion war dann eben, naja, also Nutzer sind ja nicht gleich Menschen. Ich kann ja auch mehrere Profile anlegen. Es gibt auch, wie wir schon öfters gehört haben, viele Fake-Profile. Und unter anderem die Radio Wissen hat auch ein eigenes Profil. Dementsprechend sind wir dann auch ein Mensch in dieser Zählung. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig tatsächlich zu sagen, wie viele Menschen da wirklich dahinter stehen. Und dass Facebook sehr viele Nutzer hat, das wissen wir eigentlich, das ist nicht neu.
Und die Rechnung von AFP, die gehört so ein bisschen in die Sammlung sinnlosen Wissens, ne?
Ja, also man könnte auch sagen, ja, wie viele Leute haben ein Handy und also das, ja.
Ja. Unser Tagesthema ist ja heute den ganzen Tag schon gewesen, Armut. Habt ihr euch damit auch beschäftigt in den Nachrichten oder heute nicht?
Ja, es gab, wenn ich mich recht entsinne, im Wirtschaftswissen zum Beispiel gab es eine Rechnung, da müsste ich nochmal genau nachgucken. Okay. Aber es ging auf jeden Fall um die Kluft zwischen Arm und Reich, wenn ich mich recht entsinne, die in den USA größer ist als in Kasachstan oder so.
Genau. Sophie Stiegler, Dankeschön, aus den Nachrichten zu uns gekommen.
Ich habe allerdings noch was Tolles dabei.
Aha.
Ja, nämlich ein wunderschönes Wetter, das mir meine Sprecherin geschrieben hat. Und das möchte ich natürlich niemandem vorenthalten. Und zwar als Anlass hat sie den Welttierschutztag heute genommen und deswegen gibt es Orte mit Tiernamen. Und zwar gibt es einen Horse Cave in Kentucky, wo es wolkig ist. Die Temperatur liegt bei 23 Grad Celsius. Elefante in Mosambik meldet Sonnenschein und 23 Grad. Auf den Philippinen gibt es auch eine Insel, die Elefante heißt. Und da ist die Nacht leicht bewölkt bei 25 Grad. Im australischen Birdwood fallen leichte Regenschauer, gemessen werden 7 Grad. Löwen in Belgien, da ist der Himmel wolkenlos bei 14 Grad. Und in Hunsdorf in Rheinland-Pfalz ist der Himmel bedeckt bei 10 Grad.
Jetzt aber. Sophie Stiegler von den Nachrichten. Tara, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Wir machen Musik und zwar von Coldplay, Lost. Ja, jetzt ist es wirklich gleich weg. Lost von Coldplay. Super. Armut war das Tagesthema heute und ist auch das Thema unserer Redaktionskonferenz. Und heute Vormittag um 11 war unsere Statistikerin in unserem Programm, nämlich Katharina Schüller. Und sie hat sich natürlich auch mit diesem Tagesthema beschäftigt. Die Kollegin Daniela Tepper hat sie gefragt, was eigentlich extreme Armut heißt.
Ja, extreme Armut heißt, dass Menschen mit weniger als einem Dollar 25 am Tag auskommen müssen. Das ist auch ein anderes Armutskonzept als das, von dem unsere Bundesregierung in ihrem Armutsbericht ausgeht. Denn wir haben in Deutschland eine relative Armutsdefinition. Armut beginnt bei uns, wo Menschen weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Das macht aber in sehr armen Ländern wenig Sinn. Denn wenn große Teile der Bevölkerung kaum genug zum Leben haben, dann kann man mit der Hälfte davon einfach nicht mehr überleben.
Was hat denn dieses Armutskonzept mit Hunger zu tun?
Was Armut und Hunger verbindet, ist die Frage, wie viel Einkommen braucht ein Mensch, um nicht an Hunger zu leiden? Und die extreme Armutsgrenze ist dann überschritten, wenn ein Mensch sich die nötigen Grundnahrungsmittel und überlebenswichtigen Güter nicht mehr leisten kann. Dafür wird eine Mindestkaloriengrenze definiert und entsprechende Nahrungsmittel muss man sich leisten können. Das ist allerdings in gewissem Maß willkürlich, weil Männer und Frauen, Schwangere, Kinder und Alte unterschiedlich viel Nahrungsenergie benötigen und das wird nicht berücksichtigt.
Wie kann man denn den Erfolg der Armutsbekämpfung der UNO messen?
Ja, die Vereinten Nationen haben im Jahr 1990 drei Teilziele formuliert, die bis 2015 erfüllt werden sollen. Und dafür haben sie Indikatoren definiert, die sich zum größten Teil auch anhand dieser Armutsgrenze errechnen. Das erste Teilziel ist, den Anteil der Menschen in Armut zu halbieren. Das misst man zum Beispiel über den Anteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze oder auch über die Armutstiefe, die beschreibt, wie weit die Extremarmen unter der Armutsgrenze liegen. Es soll dann zweitens menschenwürdige Arbeit für alle erreicht werden. Dazu sehen sich die Vereinten Nationen unter anderem das Verhältnis von den Beschäftigten zur Bevölkerung an und den Anteil der erwerbstätigen Armen, die ein Einkommen unter der Armutsgrenze haben. Und schließlich drittens will man den Anteil der Menschen halbieren, die Hunger leiden. Hunger wird gemessen einerseits als Anteil der untergewichtigen Kinder unter 5 Jahren und andererseits als Anteil der Bevölkerung, die weniger Kalorien zur Verfügung haben als mindestens nötig.
Das klingt ja alles sehr zahlenlastig, medizinisch. Wie aussagekräftig sind diese Indikatoren denn letzten Endes?
Ja, diese Indikatoren spiegeln die wirtschaftlichen Entwicklungen im Land wider, aber sie können eben nur monetäre und auch nur quantifizierbare Entwicklungen messen. Manche Bevölkerungsgruppen nehmen aber gar nicht am Wirtschaftskreislauf teil, eben weil sie sich selbst versorgen können. Das heißt, manche Gruppen kommen auch ohne Geld aus oder mit weniger als 1,25 Dollar am Tag. Formal sind sie aber extrem arm. Und was auch noch fehlt, ist was ganz anderes, nämlich ein Indikator, der auch Bildung und Gesundheit berücksichtigt. So einen Indikator gibt es, das ist der Multidimensional Poverty Index. Mhm. Der kombiniert eben Bildung, Gesundheit und Lebensstandard, weil man dann auch weiß, wie viele Menschen gleichzeitig von Bildung, Hunger, Krankheit und so weiter betroffen sind.
Ich habe das ja ganz am Anfang schon gesagt, also das oberste Ziel, das oberste Millenniumsziel der Vereinten Nationen ist ja, die Armut auf der Welt zu halbieren. Kann man da schon erste Erfolge vermelden?
Ja, manche Regionen haben bezogen auf die Armut schon heute das Millenniumsziel erreicht. Etwa Ostasien, der Mittlere Osten und Lateinamerika. Allein in China hat sich der Anteil der Extremarmen von 60% auf 16% verringert. Aber es gibt in Afrika kaum Fortschritte. Und vor allem die Subsahara-Gebiete zählen seit Jahren zu den ärmsten Ländern der Welt. Die entwickeln sich kaum oder sogar negativ. Zwar wird auch in Afrika der Anteil der Menschen unter der Armutsgrenze immer kleiner, doch die Fortschritte sind zu langsam. Und ähnlich ist es es mit der Vollbeschäftigung? Afrika hat das Potenzial, Arbeit zu schaffen, aber es geht zu langsam. Die Finanzkrise hat da auch nochmal Probleme verursacht. Was man daran sieht, ist, der Anteil der arbeitenden Armen, der hat sich zwar bis 2008 deutlich reduziert. Er ist von der Hälfte aller afrikanischen Beschäftigten auf ein gutes Viertel zurückgegangen. Aber seit der Finanzkrise steigt er wieder auf derzeit ein knappes Drittel.
Das war unsere Chefstatistikerin Katharina Schüller im Gespräch mit der Kollegin Daniela Tepper heute Morgen in unserem Programm hier bei D-Radio Wissen. Und jetzt frage ich mich eigentlich, warum tue ich mir das alles an? Aber das ist natürlich nicht bezogen auf diese Sendung und auch nicht bezogen auf das Statistikgespräch, sondern das ist der verdeutschte Titel von BAP. Kölsche Tönen in der Redaktionskonferenz von BAP. Und wir kommen jetzt zu dem, worauf viele warten, nämlich die Auflösung unseres Aerobic-Hörerrätsels. Die ganze Woche nämlich feiern wir schon das Oktoberfest und heute geht es in die Vollen. Wie Sie hören, eine Wimmelcollage. Unter jeder Menge Oktoberfestgeräuschen haben sich aber zwei Töne gemischt, die man nicht auf den Wiesen zu hören bekommt. Die man nicht dort zu hören bekommt. Welche falschen Töne sind das?
Dann sind wir unterhalb von der Bavaria. Über das Reich.
Ja, so ein Teil sorgt irgendwie für gute Stimmung. Alles grinst und lacht so vor sich hin. Also, hast du das rausgekriegt, Anna?
Also ich hätte es selber nicht gewusst. Ich bin zu wenig Oktoberfest-affin, aber ich habe ja zum Glück die Auflösung hier.
Okay, also es waren insgesamt 7 Geräusche. 5 waren richtig, 2 waren falsch. Also das erste richtige war das Fahrgeschäft, dann ein Prosit der Gemütlichkeit, der Vogeljakob, der Schuhplatter und der Fassanstich mit Oberbürgermeister Ude. Das war alles richtig. Falsch war das Tuten eines Dampfers, auch Nebelhorn genannt, und der Löwenbändiger. Und jetzt bist du dran. Und ich gehe zum Gong.
Genau. Also, ich werfe mal den Zufallsgenerator an und mache einfach Stopp. Und dabei herausgekommen ist, unter den richtigen Lösungen war Andreas Böhm. Und er hat unser D-Radio-Wissen-T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sagen wir doch herzlichen Glückwunsch. Und mit diesem Glückwunsch ist auch die Redaktionskonferenz zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias von Hellfeld und Anna Kohn aus unserer Online-Redaktion. Hinter der Scheibe tätig war Andreas Räder. Dank dafür. Und zum Schluss hören wir noch ein bisschen The Who.